Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 226. Heute geht es um das große Thema Community und neue Arbeit. Und mein heutiger Gast kennt sich damit bestens aus, denn sie bauen seit einigen Jahren eine wunderbare kreative Community. Ralf Hocke ist heute bei mir. Wir reden über Copetry, die Company, die er gegründet und mit aufgebaut hat. Wir reden über die Copetry Convention, die jetzt im Mai stattfindet, ein wirklich außergewöhnliches New Work Festival. Und wir reden natürlich auch über die Frage, wie man eine Community aufbaut. Ich selber durfte schon viele Communities mit aufbauen. Ich war sogar mal Community Manager in meiner Social Media Zeit in Hamburg, als ich bei Agenturen arbeitete. Da ging es also darum, im Social Media Bereich, also auf Facebook, Pinterest, später Instagram, Communities für Brands aufzubauen. Das hatte allerdings natürlich mehr diesen Marketing-Hintergrund. Heute reden wir über Communities für einen Zweck, für eine gute Sache. Und natürlich dürfen auch Unternehmen einen guten Zweck in den Vordergrund stellen. Ich durfte bereits für 12 Minutes Me eine Community hier in Rostock mit aufbauen. 12 Minutes Me ist ja diese wunderbare Geschichte, diese Netzwerkreihe, bei der drei SpeakerInnen in 12 Minuten ihr Projekt vorstellen. Und da haben wir hier also in Rostock mehrere Formate aufgebaut. Und dann gibt es natürlich noch die Eisbademeisters-Community, aber dazu haben wir hier, glaube ich, auch schon öfter mal was erzählt. Heute also Ralf Hocke bei mir. Er ist so wie ich Vater von drei Kids. Ich frage ihn natürlich auch, wie er das meistert, wie er das balanciert. Und er ist auch Podcaster. Und auch das ist also ein Thema, was uns verbindet. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Passt, glaube ich, sehr gut heute zum 1. Mai. Und am Ende hören wir uns dann nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Ralf heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Schöne Grüße zurück aus Frankfurt.
Schön, dass du da bist. Wie ist es in Hessen?
Du, der Frühling naht oder ist da. Ich glaube, das haben wir alle jetzt am Wochenende gehabt. Und wir freuen uns jetzt auf die nächsten Wochen, Monate, wenn der Frühling richtig losgeht und wenn wir natürlich im Mitte Mai unser Copetry Convention Highlight hier mitten in Frankfurt haben.
Ihr seid wahrscheinlich mittendrin in der Vorbereitung, bis über beide Ohren, oder?
Alle sind jetzt noch mal ein bisschen Ostern genossen, aber ansonsten ist jeder, ob jetzt das Programm, ob die Location, ob die Anbieter, ob der Kommunikation, ob der Lust, einfach da ein paar schöne Tage zu haben, mitten im Fieber, ganz klar.
Ja, und damit das nachher so richtig locker, leicht und fluffig abläuft, muss man natürlich vorher viel Arbeit reinstecken, aber die vielleicht nicht jeder immer sieht. Und mich interessiert natürlich, wie habt ihr die Copetry gebaut? Was erwartet uns dieses Jahr und was motiviert dich? Wer bist du natürlich? Und da fangen wir ganz vorne an. Wir sind ja beide Väter von drei Kindern, haben wir schon festgestellt. Und meine Einstiegsfrage bezieht sich auf Kinder. Wie würdest du meiner 10-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
Das ist eine gute Frage, weil ich sage immer, wenn ich meiner Mutter erklären kann, was ich tue oder was ein Thema ist, dann kann man es gut erklären. Für mich ist die Frage, in welche Welt wollen wir eigentlich deine Mathilda entlassen? Wie haben wir dann eine zukunftsfähige Gesellschaft bei uns im Sinne von internationaler Wettbewerbsfähigkeit? Wie haben wir ein gutes Verständnis davon, wie wir innovativ sein können? Wie haben wir ein gutes Verständnis davon, wie wir zusammenarbeiten können? Wie haben wir ein gutes Verständnis, dass der Papa einen guten Arbeitsplatz hat? So all diese Fragestellungen, das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen.
Ja, Ralf, gib uns doch gerne mal einen Background. Wo kommst du her? Und was hast denn du eigentlich so gemacht, als du 10 warst? Weißt du es noch?
Als ich 10 war, habe ich bestimmt Fußball gespielt, oder? Wie jeder Junge, tippe ich mal. Ansonsten, ja, ich bin gebürtiger Hesse, wie du schon gesagt hast, Vater von drei Kindern, zwei Mädchen, einem Jungen. Ich habe BWL mal studiert in München, Frankfurt, habe dann verschiedene berufliche Stationen gehabt und war dann zum Schluss für einen internationalen Messeanbieter tätig und habe dort eine Tochtergesellschaft geleitet, die wir verkauft haben. Und dann war einfach die Frage, auch schon vorher die Frage, auf der einen Seite, die mich immer beschäftigt hat, wie schafft man eigentlich Zukunftsfähigkeit, das ist das Thema von Corporate auf der einen Seite, und wie baut man um dieses Thema auch eine moderne Community auf. Und das waren so Fragestellungen, die wir uns immer gestellt hatten, und daraus ist dann die Idee von Corporate entstanden, weil Corporate im Prinzip ein Akronym ist und genau für unsere Gedankengänge steht, nämlich das CO für Community, das PE für People, das TR für Transformation und das I für Innovation. Sprich, wie kann man diese drei Bereiche Innovation, Transformation und People zusammenspielen, dass sie zusammengehören? Ich glaube, das ist einfach so wichtig und so bedeutend, und darüber muss man mehr sprechen. Man muss es auch in diesen Zusammenhängen denken.
Ja, lass uns doch gerne mal über die Gründung von Corporate sprechen. Ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass ihr das als Startup beschreibt. Ist es das immer noch oder wo steht ihr da aktuell?
Die Frage nach einem Startup ist immer eine Frage, ist es ein junges Unternehmen, ist es ein Startup, sind wir ein erwachsenes Startup, sage ich mal, weil wir alle keine 20 mehr sind. Aber der Grundgedanke dahinter war, vielleicht, wenn ich da nochmal zwei Sätze zu sagen darf, wenn wir heutzutage als Unternehmen zukunftsfähig sein wollen oder überhaupt eine Marktberechtigung haben, dann brauche ich ein Produkt, das funktioniert. Ja, ein Geschäftsmodell, ich brauche einen Service. Das heißt, ich bin im innovativen Bereich drin. Und das hat jetzt weniger mit der klassischen Ingenieur-F&E-Denke zu tun, sondern wir wissen, im digitalen Bereich gibt es Dinge, da bist du nicht in der Forschung und Entwicklung drin, sondern du kommst vielleicht aus anderen Bereichen heraus. Am Ende des Tages ist aber immer eine Frage, wie innovativ stelle ich mich als Unternehmen auf? Wie innoviere ich eigentlich grundsätzlich? Und dieses Innovieren hat eine vollkommene Veränderung erfahren, weil nämlich früher hast du ein Produkt gehabt und dann hast du eine sehr lange Stetigkeit gehabt im Markt damit. Du musst es ein bisschen verfeinern, ein bisschen verbessern. Heutzutage ist alles so uneindeutig, so undurchsichtig, so unstetig, dass man eigentlich viel schneller reagieren muss. Und dieses viel schneller reagieren bedeutet, du brauchst ganz andere Formen, wie du dich organisierst, wie du Prozesse aufsetzt. Viele kennen das ganze Thema agiles Management. Das wäre nur ein Teil davon. Parallel dazu stellen wir ja auch fest, dass wir durch die Digitalisierung vollkommen neue Prozesse haben. Mit KI jetzt auf einmal nochmal sich alles oder in vielen Bereichen fundamental verändert. Das heißt, parallel dazu haben wir neue Generationen, die am Arbeitsmarkt sind und drängen, die nochmal andere Wertevorstellungen haben, viel internationaler. Das heißt, wir müssen unser gesamtes Culture und Leadership-Denken einfach umstellen. Und dann das alles, worüber wir sprechen, ist ein riesen Transformationsprozess. Und im Unterschied zu Change endet so etwas nicht. Das ist ein permanenter Prozess. Es gibt keinen Anfang, keinen Endpunkt. Und das Dritte dafür ist, dafür brauchst du die richtigen Menschen überhaupt mal haben, ne? Die Bereiche, die gerade Fachkräftemangel haben, auch in einer wirtschaftlich anspruchsvollen Situation, ist schwer. Du brauchst die Leute in der richtigen Qualifikation und du brauchst in der richtigen Motivation. Das sind so klassische HR- oder modernen People-Aufgaben. Diese drei Dinge zusammenzudenken und zu sagen, okay, machen wir uns erstmal klar, dass sie zusammengehören und dass man sie nicht isoliert betrachten kann. Was wir als Bridging Perspectives bezeichnen, also was wir sagen, bezeichnen, wir müssen da irgendwo raus aus den Silos, rein in ein vernetztes Denken. Das ist so ein bisschen die Aufgabe von Corporate. Das heißt, wir brauchen die Breite an Themen, muss uns klar sein, wir müssen aber auch in der Tiefe reingehen, um zu wissen, wie man es wirklich macht. Und das schafft man ja nicht, indem man jetzt irgendwie nur Produkte zeigt, das schafft man nicht, indem man nur miteinander redet, und man schafft es auch nicht, indem man sich irgendwas nur anhört, sondern wir glauben, dass es einfach auch diese Kombination ist, die ein ganzes Jahr über stattfinden sollte. Und genauso haben wir Corporate auch aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir haben einmal natürlich ein großes Festival, ein großes Light-Event, auf dem wir uns alle treffen und sehen. Das ist im Mai immer im Rhein-Main-Gebiet, in der wunderbaren Location Friedenhagen. Ist 14. und 15. Mai dieses Jahr, aber es sind natürlich genauso auch Corporate Circles, wo unser Think and Do Tank, wo man sich trifft, Frankfurt Future Talks, digitale Veranstaltungen, Content, also so ein kleines Universum, was wir versuchen, Stück für Stück mit der Community aufzubauen. Wir machen es mit, für und durch die Community, das ist auch ein bisschen unser Ansatz.
Ja, man könnte ja fast den Eindruck bekommen, dass wir in Deutschland so die Weltmeister sind, was das Organisieren von Konferenzen angeht zum Thema New Work und Employer Branding und der Zukunft der Arbeit, aber dass wir nicht unbedingt die Umsetzungsweltmeister sind. Und mich würde mal interessieren, wie du auch so die anderen Konferenzen siehst. Teilweise sind daraus auch Communities schon geworden. Es gibt kleine Geschichten, es gibt sehr große laute Veranstaltung. Wie ist so dein Blick darauf?
Absolut. Also ich glaube schon, dass also der Begriff New Work oder so existiert in anderen Ländern eigentlich gar nicht so, auch in den USA nicht. So wie mit Handy. Ne? Also das Wort Handy gibt es ja auch in Deutschland. in Amerika heißt es Cell oder so. Also im Fall kommen andere Begriffe dafür. Also, ja, von daher ist das schon, sehe ich das auch so. Ich glaube auch, wir sind ja Weltmeister im Jammern in Deutschland so ein bisschen. Nicht unbedingt Weltmeister im Tun. Und da gebe ich mir schon vollkommen recht. Also was wir versuchen, ist zu sagen, lasst uns in der Analyse schon hart und ehrlich sein und nichts beschönigen, aber lasst uns dann irgendwie immer positiv auf die Logik gucken und ein Glas sollte eher halb voll als halb leer sein. Wir können immer darum, dass ein Glas halb voll ist, dass wir immer in Lösungen denken, dass wir immer in Vorschlägen denken. Also alles, was du siehst, auch jetzt auf der CoCon, so nennen wir das, die Cooperative Convention CoCon, gibt es ganz viele Vorträge, wo jeder Speaker gebeten ist, was sind die Hacks, was sind die Dinge, die wir haben ganz viel, um es umzusetzen. Was machen wir am nächsten Tag um 9, wenn wir wieder im Büro sitzen, ja, am Arbeitsplatz? Genauso auch was Workshops. Wir haben wahnsinnig viele Workshops, die auch alle sehr, sehr gut besucht sind. Wir haben doppelt so viel registrierte, weil die Leute einfach sehen möchten, wie mache ich's. Und ich glaube, dieses das Wie am Was, wenn man so schön sagt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und da tun wir uns in Deutschland ein bisschen schwer. Wir denken bis zum Schluss. Wir wollen es immer perfekt haben. Und da gefallen mir die Amerikaner durchaus viel besser, die immer irgendwie so eine Fast-Failure-Kultur haben. Wir gehen mal raus. So dieses MVP-Gedanken, den die Amerikaner haben. Lass uns doch mal so Minimum Viable Product, also so ein minimal lebensfähiges Produkt, gar nicht in Anspruch auf das Perfekte haben, aber mit dem Kunden schnell ins Gespräch gehen, weil der Kunde vielleicht doch nochmal ganz andere Gedanken hat, als wir Deutsche es denken, wenn wir irgendwie so ein Produkt entwickeln. Und da sehe ich schon Ansatzpunkte, dass wir da ein bisschen lockerer sein können, dass wir da auch viel entspannter, auch mit Stolz auf das, was wir schon geschafft haben, aber einfach mal nach vorne gehen und mit halbgaren Dingen auch mal raus und loslaufen.
Ihr seid ja schon eine ganze Weile jetzt unterwegs. Was habt ihr in den letzten Jahren über Community Building gelernt?
Ja, wir haben 21 sind wir sozusagen live gegangen. Wir haben unsere erste Convention aber erst 22 gemacht, weil man weiß es vielleicht kaum noch, aber es gab mal sowas wie Corona. Dann durften wir uns dann nirgends sehen und sprechen miteinander. Und ich glaube, das ist schon so etwas, was man auch sieht. Menschen wollen sich sehen, Menschen wollen sich treffen und austauschen. Bei aller Digitalisierung wir machen ja bei uns auch einen Podcast, das halte ich auch für total schön und charmant und diese Unabhängigkeit vom Radio zu hören, wann man möchte, faszinierend. Aber genauso ist es irgendwann total spannend, Leute zu sehen und im Austausch zu sein. Und wir sehen, dass das Austausch einfach etwas ganz Wesentliches ist. Ob das jetzt auf unserer Convention ist, wir machen in Frankfurt noch die Frankfurt Future Talks, so mit 100, 150 Gästen, ob wir im digitalen Raum Dinge machen. Menschen wollen sich sehen. Unsere Co-Poetry Circles ist auch so ein Austausch. Und Think and Do Tank. Eine Community macht einfach aus, die Lust, mit Gleichgesinnten an Themen zu arbeiten, an Themen sich auszutauschen, zu entwickeln. Und die Lust ist einfach weiter vorhanden. Und ich glaube, das Geheimnis ist, sie in einem virtuellen wie in einem realen Raum über verschiedene Touchpoints über das Jahr gemeinsam zu bedienen. Und das, glaube ich, ist einfach etwas, was wertvoll ist.
Was ist denn so dein Eindruck, warum gehen Menschen in diese Communities, auf diese Konferenzen und Veranstaltungen? Ist es auf der einen Seite der Schmerz, der jetzt immer größer wird, auch durch Dinge wie den Fachkräftemangel? Also ist es ein Wunsch, wegzukommen davon? Oder ist es vielleicht mehr das Hinzu zu einer positiven Zukunft? Zukunftsfähigkeit ist auch ein großes Wort in dem Zusammenhang.
Ja, ich glaube, es ist eine spannende Frage. Ich glaube, man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss. Also es gibt ja auf der einen Seite eine Aufgabe der oberen Führungsebenen, Gesellschafter, die ein Interesse daran haben, dass das Unternehmen auch morgen noch existiert und dass das Unternehmen auch eine vernünftige Rendite entwickelt. Das heißt, alleine ist da schon das Interesse von deren Seiten, von der Ebene zu sagen, wie wollen wir uns in Zukunft eigentlich aufstellen. Wir sehen aber natürlich auch, manche bezeichnen es als Graswurzelbewegung, dass natürlich auch eine Reihe von Wünschen kommt, aus der Mitarbeiterebene, ne, die man früher, als es einen reinen Arbeitgebermarkt gab, hatte der Mitarbeiter ja sozusagen, war eine Ressource. Heutzutage ist es ja vollkommen anders, denn wir sind am Arbeitnehmermarkt und entsprechend muss ich mich als Arbeitgeber auch präsentieren und muss eine Situation schaffen, in der meine Mitarbeitenden Lust haben, auch motiviert zu arbeiten, die richtigen motiviert lange zu arbeiten und nicht sofort zu gehen, woanders hin. Und das widerspricht sich aber auch nicht den Anforderungen, die man hat. Ich glaube, dass die Anforderungen an Unternehmen anders sind, dass wir einfach in einem internationalen Wettbewerb mit viel schnelleren Trends einfach viel uns ganz anders aufstellen müssen. Und von daher würde ich sagen, es ist eine Mischung aus beiden, um es vernünftig voranzutreiben.
Ja, reden wir doch gerne mal über Innovation in den letzten Jahren. Eins der Trendthemen, verbunden auch mit Design Thinking und weiteren Methoden. Ich habe den Eindruck, dass das in der aktuellen Krise eher weiter runtergeht. Siehst du das auch so?
Ja, das Hemd ist ja immer näher als die Hose. Und deswegen schlägt Liquidität alles. Dementsprechend kann man an manchen Stellen sehr schnell einsparen. Und das merkt man dann erst in Zukunft. Und dazu gehört mit Sicherheit Marketingausgaben, dazu gehören mit Sicherheit Weiterbildungsausgaben und dazu gehören mit Sicherheit auch Innovationsausgaben, weil bei Innovationsausgaben man ja auch nicht mal weiß, welchen Budgetanteil man in Anführungszeichen vergeudet hat. Ja,
und so wie früher in der Werbung.
So wie früher der klassische Werberspruch, absolut. Aber es ist das gleiche Spiel. Du testest etwas und du weißt auch nicht, du siehst zumindest, ob es was geworden ist. Ne? Bei der Werbung weißt du es ja nicht mal, zwangsläufig. Also von daher ist das natürlich etwas, was wir beobachten, beziehungsweise ist es fast noch dramatischer, wenn ich das so sagen darf, weil wenn ich mich mit einigen unterhalte, die sehr international tätig sind, dann sagen sie, während wir hier in Deutschland gerade den Innovationsbereich kleiner machen und extrem sparen, gehen die beispielsweise Amerikaner quasi all in, wenn ich um das Thema KI beispielsweise jetzt mal denke. Ja, die geben richtig Geld aus und gehen da rein. Und das sind Dinge, die wir im Zweifelsfall erst in ein paar Jahren dann sehen, wenn in verschiedenen Branchen, verschiedenen Produkten die Gaps vielleicht noch größer sind, als wir sie jetzt sowieso schon haben.
Ja, genau. Also worauf eigentlich warten, ne?
Genau, aber du siehst im Zweifelsfall, es gibt, mir wurde zumindest gesagt, ein großer deutscher Automobilhersteller reduziert jetzt teilweise den Innovationsbereich, weil der Vorstand EBIT getrieben ist und der Vorstand irgendwann jetzt seinen Vertrag auslaufen hat und er keine Verlängerung hat. Das heißt, er fokussiert sich jetzt darauf, Marge über Marge zu erwirtschaften, die den nächsten 2-3 Jahren wichtig ist. Aber was in 5 Jahren ist, interessiert dann weniger. Ne? Und da haben wir natürlich dann eine etwas andere Situation vielleicht bei familiengeführten Unternehmen, die dann doch eher stärker auf so einen Gedanke der Enkelfähigkeit ausgerichtet sind und dass das Unternehmen in 50 Jahren oder 30 Jahren noch besteht. Und dann habe ich vielleicht doch eine höhere Investitionsquote in Innovation.
Ja, und heute reden wir also viel über Zukunftsfähigkeit oder Future Fitness, Future Readiness, wie auch immer. Die Frage ist, was glaubst du, können Unternehmen heute ganz konkret und ganz praktisch dafür tun, gut aufgestellt zu sein für die Zukunft?
Ja, vielleicht nehme ich da mal als Gedankengang unser diesjähriges Motto. Das heißt nämlich Constant Change, let's turn it into chances. Und ich glaube, wenn ich über Zukunftsfähigkeit spreche, dann muss ich vielleicht erstmal akzeptieren, dass ich einen Constant Change habe. Ja, und diesen Constant Change haben wir jetzt nicht nur aufgrund der viel besprochenen Omnipoli-Krisen, die wir haben, sondern wir haben den Constant Change auch durch jetzt neue Technologietreiber wie KI. Und jetzt haben wir sozusagen die Kombination, dass wir auf der einen Seite mit verschiedensten Krisen, ob das Energie-, Wirtschaftskrisen umzugehen haben, parallel dazu aber noch einen riesen Veränderungstreiber wie KI haben, der in alles eingreift, der eingreift in Geschäftsmodelle, der eingreift in Prozesse, der eingreift in unser Know-how, das wir brauchen. Ja, das heißt irgendwie dieses ganze Thema, ach Mensch, komm, irgendwann wird schon alles wieder ruhig und das geht schon alles. Das können wir, glaube ich, stark vergessen. Sondern wir sollten einfach akzeptieren, dass wir in einer Welt des konstanten Changes stehen. So, und wenn ich es sozusagen überhaupt mal bereit bin zu realisieren, dann gibt es ja die Möglichkeit, vielleicht es zu akzeptieren und aus dem Akzeptieren zu sagen, okay, komm, jetzt gucke ich mal, was ich daraus machen kann. Und das ist das, wo wir sagen, wo wir am Anfang ja auch schon drüber gesprochen haben, wie kriegen wir eigentlich einen charmanten Weg nach vorne? Wie kann man das Glas halb voll sehen? Ja, und let's turn it into chances ist eigentlich der Aufruf, nicht in irgendeiner Form jetzt optimistisch aus des Optimismus willen zu sein, sondern zu sagen, da gibt es Möglichkeiten, wenn wir sie nutzen. Das wird nicht umhergehen, dass man trotzdem dafür arbeiten muss, dass man Fehlschläge, dass man Rückschläge erleidet. Aber wenn man fleißig genug und läuft und wenn man das wirklich richtig nutzt, dann gibt es da eine Reihe von Möglichkeiten. Und dieses positive Bild ist so das, woran wir glauben und was wir eigentlich auch gerne nach vorne tragen möchten. Und ich glaube, das macht einfach Zukunftsfähigkeit auch aus, zu sagen, ich weiß, wo ich stehe, aber ich nutze da jetzt einfach die Möglichkeiten rechts und links in Chancen zu denken.
Ja, mach uns doch gerne mal ein bisschen Appetit. Was habt ihr vorbereitet? Was ist überhaupt das Besondere an der Copetry Convention? Warum sollte man da hinkommen im Mai?
Was unterscheidet uns? Das ist zum einen, wie die Location selbst. Wir sind am alten Industrieloft im Mai mit einer guten Chance, dass wir draußen und drinnen einfach sein können und dass wir diese Frühlingsgefühle jetzt am Wochenende da waren, dann auch im Mai mit Sicherheit 6 Wochen, 7 Wochen noch ganz anders sein werden. Die Location ist was ganz anderes, dementsprechend alter Industrieloft. Wir haben einen Dreiklang, der uns sehr wichtig ist. Der Dreiklang ist aus Community treffen, sich sehen, sich austauschen. Das halten wir für ganz wichtig. Das zweite ist der Konferenzbereich, der aus Vorträgen und aus Workshops stattfindet. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Anbieter, wo du einfach auch konkrete Lösungen sehen kannst. Und dieser Dreiklang aus Austauschen, Lernen, Inspirieren und auch konkrete Lösungen halten wir für total spannend. 2 Tage lang mit einer Party. Wir haben ganz tolle Speaker, wie du es auch schon gesagt hast. Viele Bekannte aus der Community immer wieder regelmäßig da sind zu unseren Evergreens, wo wir uns sehr drauf freuen. Aber dann eröffnen wird beispielsweise Tristan Hawks, der so ein bisschen Rundumblick gibt, dann der Sascha Pallenberg wird sprechen, Claudia Viehwege von Autoscout wird sprechen, Sarah Nuru wird da sein. Also wir haben eine wirklich ganz, ganz spannende große Auswahl, nur mal ein paar zu sein. Die Fuck-Up-Night wird wieder da sein, wird auch der Gründer von Blinkist und Neue Narrative über seine Erfahrungen sprechen. Sebastian Klein wird da sein. Also von daher, das nur ein paar jetzt einfach mal so zu nennen. Und die Themen, wie du es schon gesagt hast, sind natürlich: Das Thema KI wird in allen Bereichen wichtig sein. Ne? Es wird weit sein, wie verändert es unsere Geschäftsmodelle? Wie ich schon gesagt hatte, was sind für neue Prozesse uns erwarten? Was verändert es in KI? Was verändert es in Innovation? Was verändert es in Recruiting? Was verändert es in unserer Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir unsere Prozesse intern, extern gestalten? Wir haben das ganze Thema Talent Management, ja, auch vor dem Hintergrund Retention. Ist ein ganz wesentlicher Faktor, glaube ich. Wir haben das ganze Thema Culture and Leadership wieder dabei, was, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor ist, wenn wir über auch Organisationen sprechen. Wir haben unsere Circles dabei. Wir haben abends wieder eine erste coole Party. Wir planen mit den Frankfurt Skyliners zusammen Fraport Skyliners einige Aktionen zu machen, also dass da auch für Unterhaltung und Entertainment gesorgt ist. Also ein rundrum schönes, rundes Programm.
Ja, interessant finde ich ja auch die Frage, wie man eine Veranstaltung heute inszeniert, wie man sie digitalisiert oder wie man sie auch vielleicht bewusst analog und vor Ort durchführt. In der Corona-Zeit haben wir sehr viel übertragen. Ich habe auch 1-2 Veranstaltungen moderiert, stand dann vor vielen Kameras, Leute waren im Livestream. Heute habe ich den Eindruck, dass Veranstalter gar nicht mehr so viel übertragen, weil die Leute dann auch nicht kommen. Also wie macht man es? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und wie nähert ihr euch diesem Thema?
Ja, also wir haben sozusagen eine eine Auftaktveranstaltung, die heißt bei uns DigiCon. Die hat jetzt am Anfang Februar stattgefunden gehabt. Das ist unsere Jahresauftaktveranstaltung, wo wir über die Themen auch schon mal sprechen. Und wir sprechen das ganze Jahr über unsere Circles. Wir haben verschiedene Masterclasses im virtuellen Raum. Aber wir haben genauso auch mit der Wirtschaftsinitiative und der FAZ in Frankfurt ein regionales Format, das nur live ist. Und auch die CoCon, da wird es zwar 1-2 Speaker geben, die wir streamen und entsprechend, weil sie teilweise aus Taiwan gar nicht so einfach herüberkommen, gestreamt werden. Aber wir streamen nicht sozusagen in den Raum hinein, weil wir glauben schon, dass der Austausch in den 2 Tagen ganz, ganz wichtig ist. Parallel dazu haben wir aber trotzdem eine ziemlich gute App, wo man sich vernetzen kann und wo man sich sehen und sprechen kann oder Termine ausmachen kann, um sich dann vor Ort zu sehen. Von daher glaube ich, dass diese beiden Welten zusammenwachsen. Wir haben von rein in, vor Corona nur sehen bis in Corona, also nur live sehen, in Corona, man sieht sich nur virtuell, natürlich jetzt so ein bisschen eine Gegenbewegung danach gehabt. Ich glaube, die Wahrheit ist hier häufig in der Mischung, in der Kombination.
Ja, jetzt will man natürlich auch Dinge ausprobieren und eine Veranstaltung vielleicht auch mit neuen Möglichkeiten organisieren und durchführen. Also welche Rolle spielt KI zum Beispiel?
Naja, also allem voran hat natürlich ChatGPT einen riesigen Einfluss auf jeden von uns. Ob man jetzt Content generiert, ob man sich jetzt Texte vorschreiben lässt, ob man sich Ideen holt, da ist natürlich sehr, sehr viel, sagen wir mal, über das klassische ChatGPT zu haben. Aber genauso gut ist es natürlich in der Bilderstellung sehr spannend, in der Kreativität sehr spannend. Vielleicht nicht als das ultimative Allheilmittel, aber mit Sicherheit als ein sehr, sehr spannendes Element, um sich Ideen zu holen, um Ideen nochmal zu überprüfen, nochmal zu verfeinern, nochmal von einem anderen Blick drauf zu haben. Von daher glaube ich, ist für uns sehr viel in diesem Jahr im Bereich der Content-Generierung dabei. Aber natürlich wird sich das in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch ausweiten in andere Bereiche hinein. Das wird kein Bereich sein, der nicht davon betroffen sein wird.
Wie erlebt ihr denn auch die allgemeine Diskussion zum Thema Zukunft der Arbeit? Ihr seid ja im Kontakt mit vielen, vielen Unternehmen. Gibt es da aus eurer Sicht Tendenzen? Will man jetzt vielleicht etwas mehr zurück zur alten Arbeitswelt? Wir haben die Back-to-Office-Bewegung gesehen. Viele Unternehmen, die sagen, ja, das Hybride oder das Remote-Arbeiten ist eher schwierig, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die zeigen, dass es anders gehen kann, dass man erfolgreich ist. Also wie erlebt ihr New Work?
Ja, die Wahrheit liegt ja so wie so oft wahrscheinlich in der Mitte. Ne? Also ich meine, die Frage, was ist New Work? Da gibt es, wenn du zum Arzt gehst, fragst 5 Ärzte, kriegst du 8 Antworten und so ähnlich ist das bei New Work auch. Wenn New Work sozusagen eine reine Logik ist, dass es entweder sich so einen Schein gibt auf der einen Seite oder indem es eine Optimierung ist ohne Link zur Unternehmensstrategie, ohne Link zu den Zielen, wird es auch schwierig. Ja, dass man natürlich in einer wirtschaftlich angespannten Situation vielleicht dann eher zurückfällt zu klassischen Command- und Control-Logiken, darauf spielst du ja ein bisschen an, ist auch klar, man schützt damit natürlich im Zweifelsfall das Kind mit dem Bade aus. Und ich glaube, die Wahrheit, und deswegen sage ich die Wahrheit dazwischen, ist schon auch die Frage, die in alle Richtungen geht, wie geht man mit dem Thema mehr Verantwortung eigentlich um? Wie geht man mit dem Thema mehr Führung um? Wie geht man mit dem Thema Zielerreichung um? Ich glaube, das sind so die Fragestellungen, die sich dabei so ein bisschen stellen muss. Und nur weil New Work jetzt irgendwo gesagt wird, wir müssen das so machen, sind nicht alle Logiken von New Work, glaube ich, auch so passend, sondern man muss da schon gucken, was ist das passende System für das jeweilige Unternehmen in der jeweiligen Situation und wie weit ist es eigentlich schon, um in welchen Schritt zu gehen.
Ja, es geht also um Entwicklung, Offenheit für Neues, Dinge ausprobieren. Dafür braucht man auch Zeit. Wie hältst du es denn mit dem Lernen?
Ich glaube, dass ich irgendwie am Anfang meiner beruflichen Karriere mich fühle, immer, obwohl ich jetzt schon 3 Jahre auf dem Buckel habe. Ich glaube, wer sich nicht permanent erstmal offen ist, wird sich schwer tun. Und auch da finde ich, ist ein Blick über den Teich immer sehr, sehr spannend, weil die Amerikaner einfach auch im hohen Alter immer noch weiter dazulernen, während man manchmal das Gefühl hat, wenn man früher sein Studium oder seine Ausbildung abgeschlossen hat, dann habe ich ja mit dem Lernen abgeschlossen. Also ich glaube, das ist der falsche Ansatz auch dieser Tage. Finde ich auch viel zu langweilig, ehrlicherweise. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, offen zu sein. Und natürlich hat man das eine oder andere dann wirklich auch schon mal gesehen und sagt, das haben wir schon 5-mal versucht, hat nicht funktioniert. Vielleicht kann es beim letzten Mal funktionieren, aber man braucht die Grundoffenheit dafür. Das halte ich für extrem wichtig und wertvoll.
Ja, interessant ist natürlich auch die Diskussion, was Arbeit eigentlich für uns sein kann. Und ich erlebe natürlich, dass sehr, sehr viele froh sind, wenn die Arbeit einfach vorbei ist, wenn man sie ausblenden kann und sich anderen Dingen widmet. Nun kann das natürlich jeder und jede für sich entscheiden, welchen Stellenwert Arbeit hat. Aber ich finde es natürlich wichtig, auch im Kontext von Unternehmensorganisationen mal darüber nachzudenken, wie sehen denn die unterschiedlichen Perspektiven auf Arbeit aus und was für ein Arbeitgeber wollen wir dann am Ende auch sein? Ne?
Absolut. Nein, das ist mit Sicherheit so. Aber das ist schon auch eine Frage, mit welcher Grundlogik läufst du durch dein Leben oder durch dein Arbeitsleben oder durch dein oder Bewusstsein. Deswegen hatte ich zuerst auch gesagt, das Wort Leben, weil es gibt ja auch so und so viele, die sagen, du, ich arbeite auch gerne mal was am Wochenende und ich arbeite auch gerne was am Arbeiten, weil Arbeit ist für mich nicht Arbeit, sondern Arbeit ist für mich Erfüllung und das macht mir Spaß. Und ich finde es total interessant. Und vielleicht hängt es auch mit den Lebenskonzepten zusammen. Vielleicht hat man irgendwann, wenn die Kinder klein sind, auch irgendwie möchte man vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, wobei das ja eher die andere Logik ist. Dann baust du das Haus und brauchst mehr Geld. Aber vielleicht baut man da ja auch nochmal andere Arbeitszeitmodelle auf, wo man in so Richtung hineingehen kann. Und deswegen glaube ich, ist es schon ein bisschen eine Frage, wie du aufs Glas drauf guckst, halb voll, halb leer und ob du wirklich so radikal, wie du gesagt hast, man denken muss oder ob es da nicht irgendwie charmantere Mischformen gibt.
Ja, ganz konkret, kannst du dir ein Leben ohne Arbeit vorstellen?
Das kann ich sogar, ja, weil ich glaube, es gibt so viele Interessen und so viele Dinge, die man machen kann. Und dann ist schon die Frage, ob Arbeit dann Arbeit ist. Ja? Also wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt Geld verdienen müsste, dann würde ich vielleicht was Karitatives machen. Oder ich würde irgendwo irgendwas anderes machen, wo ich helfen könnte. So, dann ist das dann Arbeit oder ist das dann der Luxus, den ich mir erlauben könnte, weil ich nicht mehr arbeiten muss? Das ist so ein bisschen eine Fragestellung, die man sich dann stellen kann. Aber
ja, was ist Arbeit heutzutage für uns? Ich glaube, das ist eine Frage, die sollten wir uns immer wieder stellen. Natürlich sieht das in jeder Lebensphase auch anders aus, aber ich finde die Frage wichtig.
Genau, ja. Also auch Kindererziehung ist Arbeit ab und zu. Ja, und auch nicht immer von Erfolg gekrönt.
Ja, wem sagst du das? Als Vater von 3 Töchtern kenne ich das nur zu gut und frage mich natürlich auch, wie ich Familie und all die Aufgaben, die damit zusammenhängen, gut unter einen Hut bekomme mit Arbeit und diesen Jobs. Wie gelingt dir das? Wie vereinbarst du die beiden großen Welten?
Nein, meine Frau hat mir da eigentlich sehr schön Absolution erteilt, indem sie gesagt hat, es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an, die du mit Kindern verbringst, beispielsweise. Ja, auch kleine Kinder, wenn die kommen und zu dir und sagen, Papa, ich will dir was zeigen, etc., dann verbringen, habe ich das Gefühl, manchmal Erwachsenen viel mehr Zeit damit, dem Kind zu erklären, dass sie gar keine Zeit für sie haben, anstelle zu dem Kind hinzugehen, der sowieso nur eine Aufmerksamkeitsspanne hat von 2 oder 3 Minuten, und dann total glücklich sagt, ich habe meinem Papa oder meiner Mama was zeigen können und du hast viel weniger Zeit verbracht. Und deswegen ist dieses Thema vielleicht qualitative Zeit versus quantitativer Zeit so ein Ansatz, der mir zumindest ein bisschen hilft, auch wenn ich gerne noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen wollen würde.
Aber ich glaube, wichtig ist es dann immer, den Kindern die Aufmerksamkeit entgegenzubringen, ne? In der Sekunde dann.
Die volle Aufmerksamkeit, also die uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Das Spüren, das Spüren, dass Mama oder Papa jetzt wirklich für jemanden da ist. Und das hat natürlich immer noch eine andere Qualität, wenn du im Urlaub bist und dann irgendwie mal wirklich, wirklich Zeit hast, das merke ich zumindest. Und du kannst einen langen Spaziergang am Strand oder machst irgendwas über eine längere Zeit, dann kann es ja sein, dass das Kind dir nach 1-2 Stunden auf einmal was rausplatzt, was total wichtig ist und das Kind beschäftigt, was es dir niemals auf Kommando sagen würde. Also deswegen brauchst du die Zeitspanne auch natürlich, ja. Aber es reicht häufig auch einfach überhaupt mal da zu sein, aber dann aber mit voller, wie du es gesagt hast, Aufmerksamkeit und uneingeschränkt.
Ja, und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Lieber Ralf, gib uns gerne nochmal einen kurzen Call to Action. Warum sollte man zur Corporate Convention kommen?
Warum man vorbeikommen soll? Am 14. und 15. Mai in Fredenhagen in Offenbach, Frankfurt, weil du dort die Community triffst, die sich mit dem Thema People Transformation, Innovation treffen mit ganz vielen tollen Keynote-Speakern, wo ich es vorhin gesagt habe, 4.000 bis 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich austauschen wollen, wo du in einer auf Augenhöhe dich unterhalten kannst, wo du lernen, sehen, sprechen, mal auch ein bisschen Quatsch machen kannst, lachen kannst. Du gehst mit Sicherheit mit vielen guten Eindrücken nach Hause, vielen guten Ideen, vielen guten Adressen, die du treffen kannst, tollen Produkten, die dort von Anbietern gezeigt werden. Und du hast dann in der gesamten Zeit im Frühling und im Sommer und im Herbst Zeit, das alles dieses Jahr noch umzusetzen, was du dieses Jahr vielleicht noch schaffen möchtest. Von daher sei unser Gast, unsere Gästin, komm vorbei, genieß die 2 Tage, wir freuen uns auf dich.
Ja, vielen Dank, Ralf, schön, dass du da warst, schöne Grüße aus dem hohen Norden und bis bald.
Ich danke dir ganz herzlich für die Möglichkeit, bei dir sein zu können. Ciao.
Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode, dem 1. Mai Special. Checkt unbedingt mal die Links. Ralf findet ihr natürlich bei LinkedIn und auf der Webseite von Corporate gibt es natürlich auch den Link zum großen Festival der Corporate Convention. Dort könnt ihr euch jetzt euer Ticket holen und hier gibt es auch nochmal 3 Tickets zu gewinnen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann geht mal auf meine LinkedIn-Page, die verlinke ich euch natürlich auch. Dort gibt es ein kleines Gewinnspiel. Einfach kommentieren und dran teilnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, sagt es gern weiter. Abonniert den Podcast, bewertet ihn mit ganz, ganz vielen Sternen. 5 sind möglich, 5 wären wunderbar. Und checkt unbedingt auch nochmal meinen YouTube-Kanal ab, den ich euch auch nochmal mit in die Shownotes tue, denn ihr könnt jetzt die Highlights auch als Video sehen, die großen Podcast-Interviews. Sascha Pallenberg haben wir jetzt gerade hochgeladen und Nico Gramenz. Das kann man sich alles nochmal in aller Ruhe dort ansehen und bekommt vielleicht auch nochmal ein paar neue Eindrücke von den Gästen und Gästinnen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne auch, wie es euch gefällt. Euer Feedback geht dazu auf gabrielrath.com. Dort könnt ihr mir eure Nachricht schreiben. Wo hört ihr den Podcast? Wen oder was wünscht ihr euch? Wo können wir mal einen Live-Podcast machen? Auf welcher Veranstaltung? Und apropos, ich moderiere nicht nur diesen Podcast, sondern kann natürlich auch Events moderieren. Würde mich freuen, wenn ihr da auf mich zukommt, wenn ihr da eine schöne Geschichte in Planung habt. Als Keynote-Speaker ist das natürlich genauso möglich. Vielen Dank euch erstmal. Habt noch einen schönen Feiertag. Und wir hören uns dann schon am Freitag wieder. Dann geht's nämlich weiter mit dem nächsten Knaller. Bleibt gesund und bleibt connected.